Strickende Männer, heroische Hornisten und wiederauferstandene Marxisten. Ihnen ist diese Woche das Radiokolleg gewidmet. Wolfgang Ritschl begrüßt Sie. Bereits in frühgeschichtlichen Zeiten entlockte man den abgenommenen Hörnern von Büffeln, Widdern oder Stieren so manch eindrucksvollen Ton. Wie sich aus der jagdlichen und religiösen Verwendung von Hörnern das Blechblasinstrument Horn entwickelte, das erfahren Sie in etwa 40 Minuten in der Musikviertelstunde des Radiokollegs. Davor folgen wir einem roten Faden, der uns von notwendiger Hausarbeit im vorigen Jahrhundert zu einem Hobby der Gegenwart führt, das sich positiv auf unsere Seele auswirkt. Die Rede ist vom Stricken und wir interessieren uns dafür den therapeutischen Nutzen und weniger für den modischen Aspekt der dabei entstehenden Wollsocken. Jetzt gleich im Hauptteil des Radiokollegs, da nehmen wir den 200. Geburtstag von Karl Marx zum Anlass, um nachzufragen, warum seine Thesen nicht schon längst in der Mottenkiste der Geschichte entsorgt wurden. Der Kerl stirbt ununterbrochen, unkte Anfang der 1990er Jahre Günter Nenning, und jedes Mal, wenn er totgeschlagen wurde, ist er wieder da. Nach der Implosion der Sowjetunion war Marx sehr tot. Seit dem Ausbruch der Finanzkrise 2008 ist er wieder recht lebendig. Günter Keindelsdorfer hat sich für seine Reihe Der Rote Revenant erkundigt, was uns Marx 200 Jahre nach seiner Geburt noch zu sagen hat.
Ein historisches Wohnhaus in der 115.000 Einwohnerstadt Trier, unscheinbar und wenig spektakulär. Hier, nur wenige Schritte vom Moselufer entfernt, wurde am 5. Mai 1818 Karl Marx geboren. Zurzeit wird das Marx-Haus seit Jahrzehnten ein Museum, aufwendig saniert und mit einer neuen Dauerausstellung versehen. Elisabeth Neu amtiert hier als Direktorin.
Wir stellen gerade in den letzten Jahren fest, seit wir eine Wirtschafts- und Finanzkrise haben, dass viele Menschen sich wieder Karl Marx zuwenden, ihn wieder neu entdecken. Denn er ist als Kritiker des Kapitalismus ja ein Klassiker. Und gerade heute sind eben viele Menschen kritisch gegenüber Kapitalismus. Und viele Besucher kommen hier ins Haus, um einfach mehr über ihn zu erfahren, um vielleicht auch festzustellen, ob er Hilfe bietet in der Überwindung dieses Systems.
40.000 Besucherinnen und Besucher jährlich kommen ins Marx-Haus. Etwa ein Viertel davon reist eigens aus China an. Mit der inbrünstigen, fast schon religiösen Verehrung, die Marx im Reich der Mitte zuteil wird, kann die Berliner Wirtschaftspublizistin Ulrike Herrmann wenig anfangen. Sie sieht Marx kritischer. Wenngleich auch Herrmann voller Bewunderung ist für die denkerischen Leistungen des berühmten Rheinländers.
Also aus meiner Sicht gehört Karl Marx zu den drei ganz großen Ökonomen. Also neben Marx sind das auch Adam Smith und John Maynard Keynes. Und Marx hat eben als allererster erkannt, welche ungeheure Bedeutung die Technik im Kapitalismus hat. Also bei ihm ist die Technik nicht nur ein Hilfsmittel, sondern sie ist der zentrale Treiber des Kapitalismus und die Technik ist auch das, was den Kapitalismus permanent umwälzt.
Dass Marx der Erste war, der ein gerade erst geborenes Wirtschaftssystem, den Kapitalismus, in seiner unerhörten, alle Gesellschaftsbereiche umwälzenden Dynamik analysiert und verstanden hat, nötigt auch dem Berliner Wissenschaftshistoriker Jürgen Neffe Respekt ab. Marx der Unvollendete. So hat Neffe die brillante, 650 Seiten starke Marx-Biografie betitelt, die er soeben im Verlag C. Bertelsmann vorgelegt hat.
Also wenn wir uns Karl Marx vorstellen wollen, dann müssen wir uns mehrere Personen vorstellen. Ich beschreibe ihn ja auch als den multiplen Marx. Er hat verschiedene Seiten, die man auch ganz schwer zur Deckung bringt. Also ich habe dann das Bild des Kristalls verwendet, also den man dreht und immer wieder entsteht ein anderer Eindruck. Also manchmal ist er ein Rechthaber und Besserwisser, dann ist er wieder ein ganz kinderfreundlicher Mann auch zu seinen Kindern. Andererseits kann er auch wieder seine Kinder ausbeuten, also die Töchter mussten dann tüchtig mitarbeiten an seinen Arbeiten, an seinen Terminen. Also man findet nicht ein Bild, also man könnte nicht wie bei anderen Personen vielleicht mit zwei Sätzen sagen, das ist jetzt der Marx. Man wird immer wieder überrascht, im Positiven wie im Negativen.
Wie immer man zu Marx und seinen Lehren auch stehen mag, seinen philosophischen Rang bestreiten selbst seine Gegner und Kritiker nicht. Marx war, nimmt man seinen weltweiten Einfluss als Maßstab, wahrscheinlich der wirkungsmächtigste Philosoph, der je gelebt hat. Jürgen Neffe schreibt in seinem Buch:
Welcher Denker hat die Herzen der Menschen auf der ganzen Welt tiefer und nachhaltiger bewegt als er? Gemessen daran rangiert er auf Augenhöhe mit berühmten Religionsstiftern. Doch seit im Rahmen seiner Lehre Regime geherrscht haben und immer noch herrschen, die ihre Bürger gängeln und überwachen und nur mit Stacheldraht, Mauer und Schießbefehl vom Massenexodus abhalten, sieht er sich als Prophet zum Paria verflucht. Sogar die Schuld am Gulag wird ihm in die Schuhe geschoben.
Marx, von der Aufklärung geprägt, war Demokrat und radikaler Humanist. Lenin, Mao, Stalin und Konsorten haben die Marx'sche Lehre vergewaltigt und als Herrschaftsideologie missbraucht. So sieht es der in London lehrende Soziologe Christian Fuchs, Professor an der University of Westminster. Fuchs meint im Skype-Interview:
Stalinismus hat sich eigentlich als Marxismus ausgegeben, war aber so eine Art Staatskapitalismus, wo eine neue Klasse, ja, nämlich eine bürokratische Klasse entstanden ist, die die gesamte Wirtschaft und Politik totalitär kontrolliert hat. Ja, aber Marx hat sich eigentlich für einen demokratischen Sozialismus ausgesprochen. Ja, was oft übersehen wird, ist, dass im Kommunistischen Manifest haben Marx und Engels geschrieben: Was ist Kommunismus? Kommunismus ist die Erkämpfung der Demokratie. Ja, aber ihr Demokratiebegriff war nicht einfach einer von parlamentarischer Demokratie, sondern eigentlich einer von partizipativer Demokratie, wo sie davon ausgegangen sind, ja, Demokratie muss auch ausgeweitet werden auf die Wirtschaft und auf andere Felder der Gesellschaft.
Grüner seht die rote Fahne, wieder kühn voran, um der Freiheit heiliges Banner, schaut euch Mann für Mann. Haltet Stand, wenn Feinde drohen, schaut das Morgenrot. Vorwärts ist die große Losung, Freiheit oder Tod. Vorwärts ist die große Losung, Freiheit oder Tod.
Das Marx-Bild, das wir heute haben, ist zu einem Gutteil noch immer von den doktrinären Engführungen des Marxismus-Leninismus geprägt. Um dem entgegenzuwirken, reaktivieren neuere Marx-Forscher wie der US-Amerikaner Jonathan Sperber und der Brite Gareth Stedman Jones die altehrwürdige humanistische Losung Ad Fontes zu den Quellen. In seiner neuen, 800-seitigen Marx-Biografie, soeben bei S. Fischer herausgekommen, versucht Gareth Stedman Jones, Professor an der University of London, Marx aus seinem historischen Umfeld herauszuverstehen.
Well, in the book, what I do is try to distinguish between Marx and Marxism. And the mythology is really created by Marxism.
In meinem Buch unterscheide ich zwischen Marx und Marxismus. Im 19. und 20. Jahrhundert hat sich so etwas wie eine Marx-Mythologie herausgebildet. Diese Mythologie wurde wesentlich vom Marxismus geschaffen. Zu den wichtigen Elementen der Marx-Mythologie gehören folgende Behauptungen. Erstens, es gäbe eine wissenschaftliche Theorie der Geschichte. Und zweitens, die Geschichte der Menschheit wäre materialistisch determiniert. Beides hat Marx nie behauptet. Beide Behauptungen gehen auf den Anti-Düring zurück, den Friedrich Engels 1877 veröffentlicht hat.
Gareth Stedman Jones' Marx-Biografie kommt um einiges trockener und akademischer daher als die des Berliner Wissenschaftshistorikers Jürgen Neffe. Neffe befragt Marx in seinem Werk auch auf seine Bedeutung für unsere Zeit hin.
Also Kapital möchte ich erstmal sagen, das ist für mich ein Stück Weltliteratur und nicht ohne Grund von der UNESCO in das Weltkulturerbe der Schriften aufgenommen worden. Es ist ein unglaublich ausgearbeiteter Text. Man sieht jetzt literarisch, wie Marx solche Texte, das sind ja immerhin fast 1000 Seiten, durchkomponieren konnte. Dummerweise für uns Leser hat er angefangen mit philosophischen Herleitungen, die ziemlich kompliziert zu lesen sind, was aber ganz wichtig ist. Er hat die Begrifflichkeiten erstmal auseinandergenommen und auf einen neuen Fuß gestellt, um dann mit diesen Begrifflichkeiten seine Theorie der Wirtschaft des Kapitalismus zu entwickeln.
Eine Theorie, die bis heute weltweit diskutiert und kritisch weiterentwickelt wird. Wer aber war der Mensch, auf dessen Analysen sich Linke der verschiedensten Couleur seit 1,5 Jahrhunderten berufen?
Also das Wichtige an der Herkunft von Marx ist ja, dass er von beiden Seiten, also sowohl von der Mutter wie von dem Vater, stammte er aus einer jüdischen Rabbinerfamilie.
Erklärt Ulrike Herrmann, Wirtschaftsjournalistin bei der Berliner Taz.
Der Vater Marx hat dann als erster seiner Familie Jura studiert. Das ging, weil Trier und die Umgebung ab 1794 französisch war. Also die napoleonischen Truppen waren dann da einmarschiert. Und mit den Franzosen kam eben die Befreiung der Juden. Und sie konnten dann auch alle Berufe ergreifen. Und das wurde dann von dem jungen Heschel Marx, wie er damals noch hieß, genutzt, um Anwalt zu werden. Der Vater von Marx war auch schon ein Freigeist und hat sich eben für solche Denker wie Newton oder den Philosophen Locke interessiert.
I found him very sympathetic. He was very much a person of the Enlightenment.
Ich finde Marx Vater sehr sympathisch. Er war ein Mann der Aufklärung. Und da stand er natürlich in scharfer Opposition zum preußischen Autoritarismus, der sich im Rheinland nach der Revolution von 1830 immer aggressiver breitmachte. Im Freundeskreis soll Heinrich Marx auch immer wieder einmal die Marseillaise gesungen haben. Aber im Grunde war er ein Gemäßigter. Heinrich Marx war beruflich erfolgreich und er war sehr, sehr geduldig mit seinem Sohn.
He's very moderate and professionally quite successful. And I mean, I think he's very patient with his son.
Das musste Heinrich Marx auch sein, denn Karl, der zeitlebens an Finanzknappheit litt, konnte schon als Philosophie- und Jurastudent mit Geld nicht umgehen. Und er schrieb lieber schwärmerische Gedichte, als Karrierepläne zu wälzen, wie der Vater es gern gesehen hätte.
Man muss sagen, dass Marx sozusagen ganz klassisch den Werdegang eines begabten Sohnes aus dem Bildungsbürgertum nachvollzogen hat. Also das Erste ist, er ist wie alle Bildungsbürgerkinder oder Bildungsbürgersöhne, muss man ja genauerweise sagen, denn die Mädchen wurden ja nicht ausgebildet. Also er ist wie alle Söhne des Bildungsbürgertums auf das humanistische Gymnasium gegangen. Dann hat er wie alle für die Romantik geschwärmt in der Zeit und auch romantische Gedichte verfasst, die wirklich ziemlich peinlich sind. Das war wirklich nur schwülstig. Und wie sehr viele Philosophen oder Philosophiestudenten seiner Zeit hat sich dann eben auch Marx für Hegel begeistert.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel war der einflussreichste deutsche Philosoph des Vormärz. Von ihm hat Marx sich die philosophische Methode abgeschaut, deren er sich bis zu seinem Tod bedienen sollte. Die Dialektik.
Der Einfluss von Hegel ist bei Marx lebenslang zu sehen. Dieses dialektische Denken, das sind eigentlich zwei Dinge. Das eine ist, man denkt immer im Prozess und zweitens immer im Paradox. Und das hat Marx bis zum Ende seines Lebens durchgehalten.
Von Hegel hat Marx auch gelernt, das Werden zu betonen und nicht das Sein. Für beide Philosophen standen Bewegung, Veränderung, fortwährende Umwandlung im Zentrum der Weltgeschichte. Dabei war das politische Klima während der Marx'schen Jugend denkbar undynamisch, wie Jürgen Neffe betont.
Nun, erstmal muss man sehen, dass Karl Marx in Deutschland aufgewachsen ist. Es gab ja noch kein vereintes Deutschland. In Preußen, und dort herrschte Monarchie und es herrschte keine Pressefreiheit. Es gab auch unter den Jungen, gerade unter den, wie wir heute sagen würden, linken Jungen, eine starke Bewegung für Demokratisierung. Also Karl Marx, der Philosoph, war auch ein ausgesprochener Demokrat. Da war aber nicht alleine. Wir wissen ja, dass in der Zeit eben sehr viel für Demokratie und auch für die Vereinigung Deutschlands gekämpft wurde.
Wohlan der Recht und Freiheit. Morgen, hell, 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 hell.
In den 1840er Jahren wandelt sich Karl Marx nach und nach vom bürgerlichen Demokraten zum radikalen Linken. Dass die soziale Frage immer mehr Bedeutung für Marx gewann, das ging auf den Einfluss eines jungen Wuppertaler Fabrikantensohns zurück, den Marx in den 1840er Jahren kennenlernte, Friedrich Engels, seinen philosophischen Lebensmenschen.
Also man muss sagen, dass Engels absolut zentral war für Marx, viel wichtiger, als das heute oft gesehen wird. Also heute wird ja oft so getan, als sei Engels nur so eine Art besserer Sekretär für Marx gewesen, der dann zudem eben auch noch glücklicherweise Marx finanziert hat als Fabrikantensohn. Aber das wird Engels nicht gerecht. Engels auf seine Art war auch ein Genie und hatte eben Fähigkeiten und auch Erfahrungen, die Marx nicht besaß. Das erste war sehr wichtig, dass Engels als Fabrikantensohn eben schon in Manchester gelebt hatte, dem Zentrum der Industrialisierung damals weltweit, und das Elend kannte. Aber Engels hatte eben auch schon in England angefangen, die bürgerlichen Ökonomen Adam Smith und David Ricardo zu lesen und zu sehen, wie wichtig diese ökonomische Theorie war, die sich in England rausgebildet hatte.
Das Verhältnis von Marx und Engels bezeichne ich als Symbiose.
Jürgen Neffe, Marx-Biograf.
Philosophisch war der Marx sicherlich, wenn ich das so sagen kann, tiefer. Engels war aber schnell, er konnte auch sehr schnell und klar schreiben. Aber als Marx dann gestorben ist, hat Engels doch ganz klar gesagt, er hat tiefer und weiter geblickt als wir alle. Er war das Genie, wir waren die Talente.
Jenny Marx, geborene von Westfalen, war der zweite ganz, ganz wichtige Mensch im Leben des Karl Marx. 38 Jahre bis zu Jennys Tod im Londoner Exil war der Philosoph mit seiner Trierer Jugendliebe verheiratet. 7 Kinder hatten die Marxens miteinander, nur 3 erlebten das Erwachsenenalter.
Also ich sehe es ganz so, dass es eine große Liebe war. Das war ja auch vielleicht neben Liebschaften die einzige Frau, mit der Marx sein Leben verbracht hat. Die kommen beide aus Trier. Was immer vergessen wird, die Jenny konnte ihm auch das Wasser reichen. Die war sehr gebildet und war eine Mitstreiterin. Sie war jetzt nicht die treusorgende Mutter und Ehefrau an seiner Seite. Was besonders ist, weil in der Zeit die Schulbildung für Mädchen ja gar nicht allgemein verbreitet war. Sie hatte das Glück, in einem Haushalt aufzuwachsen, wo sie einen sehr großen Bildungshorizont bekommen hat. Und auch hier wieder hat er am richtigen Ort die richtige Frau kennengelernt. Ich glaube, es war die beste, die er finden konnte.
Jenny Marx wird von allen, die sie kannten, als geistvolle und warmherzige Frau beschrieben. Von Paris und Brüssel bis nach London. Jenny zog mit ihrem Mann von Exilort zu Exilort. In London lebte die Familie immer wieder in bitterster Armut. In den 1850er Jahren zum Beispiel in der Dean Street Nummer 58. Die Wohnverhältnisse dort müssen bedrückend gewesen sein, wie ein preußischer Polizeispitzel seinen Vorgesetzten nach Berlin berichtete.
In der ganzen Marx-Wohnung ist nicht ein reines und gutes Stück Möbel zu finden. Alles ist zerbrochen, zerfetzt und zerlumpt. Überall klebt fingerdicker Staub, überall die größte Unordnung. In der Mitte des Salons steht ein altväterlicher, großer Tisch mit Wachsleinwand behangen. Auf diesem liegen Manuskripte, Bücher, Zeitungen, dann die Spielereien der Kinder, das Fetzenwerk des Nähzeugs der Frau, daneben einige Teetassen mit abgebrochenen Rändern, schmutzige Löffel, Messer, Gabeln, Leuchter, Tintenfass, Trinkgläser, holländische Tonpfeifen, Tabakasche, mit einem Wort alles Graffelwerk darunter und darüber gehäuft und alles dies auf dem einzigen Tisch.
Hier im Londoner Exil beginnt Karl Marx an seinem epochalen Hauptwerk zu arbeiten, am Kapital. Friedrich Engels, der Hausfreund, unterstützt die Familie in jeder nur erdenklichen Hinsicht, auch finanziell. 1864 beteiligen sich Marx und Engels, bis zu diesem Zeitpunkt ausschließlich in kleinen oppositionellen Gruppen tätig, an der Gründung der Internationalen Arbeiterassoziation, der ersten Internationale. Acht Jahre lang, bis zu ihrer Auflösung, leitet Karl Marx diese bunt zusammengewürfelte Vereinigung, in der sich deutsche Kommunisten, britische Gewerkschafter, französische Proudhonisten und Schweizer Anarchisten zusammenfanden, um die alte europäische Ordnung zu stürzen und die Herrschaft des Proletariats ins Werk zu setzen. Karl Marx, davon berichten viele, die ihn kannten, muss ein gebieterisches Selbstbewusstsein an den Tag gelegt haben. Das Ego des Philosophen muss raumgreifend gewesen sein. Der russische Publizist Pavel Anenkov hat Marx so erlebt:
Eine dichte schwarze Mähne auf dem Kopfe, die Hände mit Haaren bedeckt, den Rock schief zugeknöpft, hatte er dennoch das Aussehen eines Mannes, der das Recht und die Macht hat, Achtung zu fordern. Seine Manieren liefen geradezu allen gesellschaftlichen Umgangsformen zuwider, aber sie waren stolz mit einem Anfluge von Verachtung, und seine scharfe Stimme, die wie Metall klang, stimmte merkwürdig überein mit den radikalen Urteilen über Menschen und Dinge, die er fällte. Vor mir stand die Verkörperung eines demokratischen Diktators.
Ähnlich fallen die Erinnerungen des deutschen 1848er Revolutionärs Karl Schurz aus.
Marx behandelte jeden, der ihm widersprach, mit kaum verhüllter Verachtung. Jedes ihm missliebige Argument beantwortete er entweder mit beißendem Spott über die bemitleidenswerte Unwissenheit oder mit ehrenrühriger Verdächtigung der Motive dessen, der es vorgebracht.
Karl Marx konnte aber auch anders. In seiner Marx-Biografie hebt Jürgen Neffe auch die weichen, liebevollen Seiten in der widerspruchsvollen Persönlichkeit des Philosophen hervor.
Frau Marx nennt ihren Mann liebevoll »mein großes Kind«. Und der SPD-Mitbegründer Wilhelm Liebknecht schreibt, Marx sei »ein Kind unter Kindern« gewesen. Nur wer diese weiche Seite an ihm als Gegengewicht zu seiner Härte kennt, kann sich ein vollständiges Bild von ihm machen.
Stefan Zweig, der ein feines Gespür für menschliche Stärken und Schwächen hatte, kam 1933, zu Karl Marx 50. Todestag, zu folgendem Befund.
Alles an dieser Gestalt war Härte, Logik und eherne Unbarmherzigkeit. Darum blieb mir, so sehr ich die geistige Persönlichkeit bewundern musste, die menschliche Erscheinung Karl Marxens zunächst irgendwie grausam fremd. Das Inkonziliante seines Geistes, das diktatorisch-doktrinäre, die schneidende und unerschütterliche Dogmatik eines Menschen muss immer in einem gewissen schmerzlichen Gegensatz zum Humanen stehen. Marx als Geist, als Genie, als ehernes Dogma, als diamantener Logos gab mir aus seinen Briefen, aus seiner Erscheinung wenig Wärme. Er ließ sich bewundern, aber menschlich nicht lieben.
Das haben Jenny Marx und die Marxschen Kinder bestimmt anders gesehen. Aber man muss Marx nicht lieben, um ihn als Analytiker zu schätzen. Seine Analyse der kapitalistischen Wirtschaftsform zum Beispiel, die hat es auch heute noch in sich.
Damit, mit der Marxschen Analyse der kapitalistischen Wirtschaftsform, beschäftigt sich Günter Keindelsdorfer dann morgen im zweiten Teil seiner Marx-Reihe mit dem Titel »Der rote Revenant«. Eine Liste mit Neuerscheinungen zu Karl Marx' 200. Geburtstag erhalten Sie vom Ö1-Service unter der Nummer 501 70 371. Sie finden sie auch online unter oe1.of.at/radiokolleg.